Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 5 der Sure 97, Radr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Wir sandten den Koran in der Nacht Rat, der Nacht der Bestimmung hinab. Weißt du eigentlich, was die Nacht der Bestimmung ist? Sie ist besser als 1000 Monate. In dieser Nacht kommen die Engel und Gabriel gemäß der Weisung ihres Herrn hernieder, um die Dinge zu regeln und einem jeden seine Bestimmung zu geben, nach zugemessenem Maß. Voller Heil ist diese Nacht bis zur Morgendämmerung.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 4. Juni 2025, gleich dem 14. Rodat 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Anschließend geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Dahinschadens von Imam Khomeini. Zum Abschluss hören Sie einen weiteren Sonderbeitrag anlässlich des 15. Khordad. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Senderei Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran! Liebe Hörerfreunde, wie wir zu Anfang dieser Sendereihe gesagt haben, steht der Name Rehane für das weibliche Geschlecht. Die Frau nimmt im Islam eine wertvolle Stellung ein. Wir möchten gerne erläutern, wie diese Himmelsreligion durch ihre klaren Bestimmungen vollständig die Rechte der Frau ins Auge fasst. Es heißt im Koran ausdrücklich, dass Mann und Frau aus ein und demselben Wesen erschaffen wurden. Wir lesen im Vers 1 der Sure 4, Nisa: Ya ayyuhannas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen erschuf, aus ihm seine Gatten erschuf. Die Erschaffung aus einem einzigen Wesen bedeutet, alle besitzen ein gemeinsames menschliches Wesen. Alle Menschen wurden aus diesem Wesen erschaffen und somit liegt bei diesem für beide Geschlechter der Ausgangspunkt aller Menschen. Die Frau ist also aus demselben Wesen erschaffen worden wie der Mann und nicht aus einem anderen Wesen oder aus einem Überschuss des Mannes. Der Vers 1 der Sure 4 lautet vollständig: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan kathīran wa nisā'an wattaqullaha alladhi tasā'alūna bihi wal arhāma innallāha kāna 'alaykum raqība. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen erschuf, aus ihm seine Gattin erschuf und aus ihnen beiden viele Männer und Frauen entstehen und sich ausbreiten ließ. Und fürchtet Gott, in dessen Namen ihr einander bittet, und achtet die Verwandtschaftsbande. Gott ist Wächter über euch. Der Islam sieht die Frau als Menschen. Er hat ihr nicht durch eine Industrie, sondern durch eine kulturelle Revolution Freiheit geschenkt. Für die Frau steht der Weg zur menschlichen Vervollkommnung offen. Sie besitzt von Natur aus das Recht auf Freiheit und Würde. In der westlichen Kultur ist die Freiheit der Frau in Wahrheit ein Produkt der Industrialisierung. Denn parallel zur industriellen Revolution und der Nachfrage nach billigen Arbeitskräften hat die westliche Gesellschaft die Frauen aus ihrem Heimen in die Fabriken gelockt. Sie wurden unter der Parole von der Befreiung der Frau in den Dienst der Industrie gestellt, um sie so gut wie möglich zu nutzen. Der Koran sagt, dass Mann und Frau einander in der Familie Ruhe und Sicherheit spenden. Der iranische Gelehrte Shahid Mutahari erklärt, der Schritt, den der Islam für die Rechte der Frau getan hat, ist von dem, was im Westen abläuft, verschieden. Er hat die Frauen mit ihren islamischen Rechten und Pflichten vertraut gemacht und ihnen Ansehen, Freiheit und Unabhängigkeit gegeben. Er hat die Grundlage der Familie nicht ins Schwanken gebracht und die Frauen nicht skeptisch hinsichtlich des Verhältnisses zum Ehemann und der Rolle als Mutter und hinsichtlich der Kindererziehung gestimmt. Der Mensch hat eine materielle und eine immaterielle Seite. Die materielle steht im Zusammenhang mit seinem Körper und die immaterielle im Zusammenhang mit seiner Seele. Weil der Mensch zwei verschiedene Seiten hat, hat er auch verschiedene Bedürfnisse. Somit müssen auch die Bestimmungen und Regeln auf die Bedürfnisse beider Seiten des Menschen angepasst sein. Die von Menschen aufgestellten Bestimmungen und Gesetze fordern jedoch nur zum materiellen, weltlichen Leben auf und übergehen das ewige Leben und daher ziehen sie große Schäden für den Menschen nach sich. Unterdessen werden bei den Gesetzen des Islams beide Seiten des Menschen genau beachtet, die materielle und die immaterielle. Der Islam trat in einer Zeit in Erscheinung, in der Frauen keinerlei Wert besaßen. Ihnen wurde sogar das Recht auf Leben versagt. Doch der Islam verlieh ihr mit den göttlichen Geboten Würde. Die Rechte der Frauen fanden seine Anerkennung. Laut Islam besteht kein Unterschied zwischen den Menschenrechten der Frau und des Mannes. Beide sind ja Menschen und die Frau kann wie der Mann selber über ihr Schicksal bestimmen. Allerdings ist zu beachten, dass es von der Schöpfung her Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt. Diese haben aber nichts mit ihrem Status als Mensch zu tun. Um die Rechte und Würde der Frau wiederzubeleben und zu verwirklichen, müssen die naturgemäßen Unterschiede der beiden Geschlechter allerdings beachtet werden. Der Islam hat dies getan. Wenn wir die natürlichen Veranlagungen und Bedürfnisse von Mann und Frau betrachten, stellen wir in vielerlei Hinsicht einen Unterschied zwischen ihnen fest und sehen, dass die Schöpfung einen jeden von ihnen beiden für verschiedene Aufgaben geschaffen hat. Das heißt, Mann und Frau haben zwar als Mensch dieselben Rechte und Pflichten, aber wegen ihrer naturgemäßen Unterschiede und ihrer unterschiedlichen Eignungen und Fähigkeiten haben sie nicht die gleichen Rechte und Pflichten im Familienleben. Es ist vielmehr gerecht, dass jeder von ihnen seinen besonderen Platz in der Familie einnimmt und die besonderen Aufgaben, die ihm obliegen, übernimmt. Diejenigen, die für die Länder mit muslimischer Bevölkerung ein Modell vorgelegt haben, unter anderem Intellektuelle, haben nicht beachtet, dass gemäß dem Islam die Frau eine besondere Position und das Recht auf Eigentum und Erbe und Wissenserwerb besitzt und als eine feste Säule der Familie gilt. Andererseits haben die Feministen sich bei der Definition der Frau geirrt. Sie haben, ohne die naturgemäßen Unterschiede und Bedürfnisse der Frau zu beachten, nur äußerliche Ähnlichkeiten hervorgehoben und den Begriff der Gleichstellung nicht richtig angewendet. Der Feminismus übergeht die natürlichen Unterschiede zwischen Mann und Frau und strebt nur eine Lage an, die für Männer und Frauen gleich ist. Aber heutzutage räumt man auch im Westen ein, dass die Fähigkeiten und Neigungen von Frauen und Männern sich voneinander unterscheiden. Der Begründer der Islamischen Revolution, der verstorbene Imam Khomeini, hat zu Beginn der islamischen Bewegung, die der Wiederbelebung der Religion diente, die Frauen einerseits vor der Verwestlichung und der Nachahmung importierter Kultur gewarnt und andererseits hat er sie angespornt, auf den verschiedenen Schauplätzen der Gesellschaft mitbeteiligt zu sein. Er trat ernsthaft für die Beteiligung der Frauen am politischen und gesellschaftlichen Leben ein, bedankte sich für ihre Teilnahme und sprach ihnen seine Anerkennung dafür aus. Imam Khomeini befürwortete die soziale Mitbeteiligung der Frauen und ihre Berufstätigkeit unter Wahrung der islamischen Regeln und zugleich betonte er auch die Festigung der Familie und die Rolle der Frau als Mutter und als Erzieherin der kommenden Generation. Er verglich diese Aufgabe sogar mit der Aufgabe der Propheten und sagte: Ihr Frauen habt zwei edle Berufe. Der eine ist die Erziehung der Kinder und dieser Beruf steht über allen anderen. Wenn ihr der Gesellschaft ein gutes Kind übergibt, dann ist das mehr wert als die ganze Welt. Im Schoß der Mütter muss der Mensch zum Guten hin geformt werden. Der Beruf der Mutter ist wie der Beruf der Propheten. Auch die Propheten sind gekommen, damit sie den Menschen würdig formen. Die Beachtung von Rechten und Pflichten kann nur zusammen mit der guten Moral zu einem stabilen und ruhigen Familienleben führen. Das heißt, Regeln können nicht die einzige Voraussetzung für ein solches gesundes Familienleben sein. Die Menschen brauchen sowohl Rechte und Pflichten als auch Ethik. Der Islam weist den Vorzug auf, dass er sowohl die Rechte und Pflichten als auch die Moral beachtet. Der verstorbene Imam Khomeini war davon überzeugt, dass der Islam sowohl den Männern als auch den Frauen wahre Freiheit beschert hat. Dies soll jedoch nicht bedeuten, dass die Männer sich gegenüber den Frauen ungerecht verhalten dürfen. Die Propheten Gottes haben die Gebote Gottes in den Himmelsbüchern überbracht, welche der Maßlosigkeit und Gier der Menschen einen Riegel vorschieben sollen, und das menschliche Ego der Kontrolle des Gesetzes, der Vernunft und des göttlichen Gebotes unterstellen. Nur dank der Gebote und der Ethik kann die Berücksichtigung und allseitige Wiederbelebung der Rechte der Frauen gewährleistet werden. Musik. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Dahenschadens von Imam Khomeini.
Am 2. Juni 1989 nahm die iranische Bevölkerung von dem Vater ihrer Revolution, Imam Khomeini, Abschied. Imam Khomeini hatte eine außergewöhnliche Revolution im Iran in Gang gesetzt und angeführt. Nach dem Sieg errichtete er die islamisch-republikanische Staatsordnung und schützte sie 10 Jahre lang vor dem Sturm der Ereignisse im Inland und einem ungleichen Krieg, der 8 Jahre lang von außen gegen die junge Staatsordnung im Iran geführt wurde. Viele Analytiker sind der Ansicht, dass die Stabilisierung und der Fortbestand der Islamischen Republik der Kompetenz Imam Khomeinis zu verdanken ist. Daher hofften die Feinde der Revolution, dass es nach seinem Verscheiden zu einem Machtkampf kommt und die nationale Einheit zerstört wird. Aber der Führungsexpertenrat wählte sofort Ayatollah Khamenei zu seinem Nachfolger, so dass die Islamische Republik unbeschadet diesen Abschnitt hinter sich ließ. 26 Jahre sind vergangen und die Islamische Republik Iran bewegt sich weiter und machtvoller als zuvor in Richtung ihrer Ziele und Ideale. Der Gedenktag an Imam Khomeini, diesen großen Mann der Gegenwartsgeschichte, ist eine gute Gelegenheit, uns noch einmal seine hervorragenden Eigenschaften vor Augen zu führen. Vielleicht können wir uns dann klarmachen, wie nützlich seine Denk- und seine Verhaltensweise für unsere heutigen Welt und insbesondere die islamische Welt sein kann. In den vergangenen 100 Jahren haben sich mehrere Revolutionen auf der Welt ereignet, von denen einige siegten. Unter dieser Revolution stellte die Islamische Revolution im Iran aus verschiedenen Gründen, insbesondere weil sie von einer Persönlichkeit wie Imam Khomeini angeführt wurde, etwas Besonderes dar. Zum Beispiel war der Revolutionsführer im Iran Theologe. Er war wichtiges Nachahmungsvorbild der Gläubigen in religionsrechtlichen Fragen. Dieser Aspekt gewinnt an Bedeutung, wenn wir die internationale Situation zur Zeit dieser Revolution und ihres Sieges bedenken. Sie siegte in einer Zeit, in der auf der einen Seite die marxistische Revolution zur Debatte stand, für die grundsätzlich die Religion antirevolutionär ist und als Opium der Massen gilt, weil sie das Volk dazu bringt, Unterdrückung und Ausbeutung zu ertragen. Der marxistischen Revolutionstheologie stand der Liberalismus des kapitalistischen Systems gegenüber, der die Religion aufgrund des Säkularismus und Laizismus von der Politik und Gesellschaft ausschließt. Aber Imam Khomeini hat mit Anführung der islamischen Revolution bewiesen, dass der Islam kein Opium für die Volksmassen ist und dass er keine Unterdrückung akzeptiert. Gleichzeitig bewies er auch, dass der Islam sich mit Fragen der Politik und Gesellschaft auseinandersetzt und Freiheit, Unabhängigkeit, soziale Gerechtigkeit und Spiritualität in der Gesellschaft fordert. Eine weitere besondere Eigenschaft des politischen Anführers der Revolution war sein Vertrauen in die göttliche Macht und in das Volk. Imam Khomeini übernahm die Führung der Anti-Schah-Bewegung, nachdem die Anhänger der anderen Ideologien erfolglos den Sturz des Diktators angestrebt hatten. Imam Khomeini stellte die islamische Ideologie als eine Alternative zu den anderen Ideologien vor und konnte die Volksmassen gegen das Schah-Regime mobilisieren. Er erhob sich gegenüber einem Regime zum Kampf, das bis zu den Zähnen bewaffnet war und von den Großmächten unterstützt wurde. Imam Khomeini bekämpfte das Schah-Regime, während beide Supermächte, nämlich die USA und Sowjetunion, trotz des Kalten Krieges, der zwischen ihnen herrschte, dieses Gewaltregime unterstützten. Mit leeren Händen hat der Imam in Hoffnung auf Gottes Unterstützung den Kampfplatz betreten und gewann das Vertrauen der Bevölkerung. Imam Khomeini vertraute also auf die unbegrenzte Macht Gottes und die große Macht des Volkes. Während sich einzelne politische Gruppen damals vergeblich dem Partisanenkrieg und den Einsatz von Gewalt zugewandt hatten, um das System zu stürzen, war er davon überzeugt, dass der Kampf ein Kampf des Volkes sein muss und alle Bevölkerungsgruppen sich dem Protest anschließen müssen. Der Glaube und das Vertrauen in Gott waren die Grundlage für die Beziehung Imam Khomeinis zum Volke und deshalb führte seine Revolutionsbewegung in sehr kurzer Zeit und mit wenigen Verlusten zum Ziel.
Imam Khomeini war auf hoher Stufe über das Zeitgeschehen im Bilde und kannte die geschichtlichen Entwicklungen. Schon als junger Mensch verfolgte er aufmerksam das Geschehen im In- und Ausland. Dieses Wissen und Bewusstsein spielten eine entscheidende Rolle bei seinen historischen, schicksalhaften Entschlüssen. In der Debatte, die Imam Khomeini durch die Islamische Revolution eröffnete, ging es um die historischen Forderungen der iranischen Bevölkerung ab der konstitutionellen Bewegung von 1905 bis 1911 und die Ideale von Intellektuellen im Iran und auf der Welt. Der Imam kannte die Probleme der Zeit. Zum Beispiel stellte er sich hinter das unterdrückte palästinensische Volk und bezog Stellung gegen das zionistische Besatzerregime. Damit kam er einer wichtigen historischen Forderung des iranischen Volkes nach und packte ein Thema an, das auch für die Intellektuellen auf der Welt und für die Menschen in den arabischen Muslimstaaten besonders wichtig war. Wegen solcher Standpunkte brachten diese dem Imam und der iranischen Nation dann auch ihre Anerkennung entgegen. Imam Khomeini hat in seinen revolutionären Ausführungen immer wieder die Vereinigung von Sunniten und Schiiten hervorgehoben. Die Rückkehr zu der eigenen Identität und die Wiedererweckung der Bedeutung und Größe der Muslime war hohes Ziel muslimischer Reformen gewesen, von Sayyid Jamaluddin Asadobadi bis Dr. Ali Shariati. Imam Khomeini war Herold der Renaissance des Islams und der Vereinigung der Muslime gegenüber der Diktatur im Inland und der Einmischung von außen. Nicht nur in seinen Reden, sondern auch mit seinen Taten wirkte er bahnbrechend für die Verwirklichung dieser Ideale und das lässt ihn über den anderen religiösen Reformen stehen. Für die Verwirklichung seiner hohen Ziele ist er mutig vorangegangen und hat sie verteidigt und daher hatte auch die Islamische Revolution eine so große Wirkung auf das islamische Erwachen in den muslimischen Ländern. Thank you. Diese und weitere besondere Eigenschaften Imam Khomeinis als Anführer der Islamischen Revolution sind zugleich das Geheimnis der Revolution und des Fortbestandes der Islamischen Republik. Wenn die Islamische Republik Iran nach 36 Jahren noch machtvoller als zuvor weiter existiert, geht es auf diese Besonderheiten zurück, nämlich vor allen Dingen das Vertrauen in Gottes Macht und die Fähigkeiten des Volkes, die Verteidigung der Entbehrenden und Unterdrückten, die Unerschrockenheit gegenüber den Drohungen von außen und die Hervorhebung der Einheit von Schiiten und Sunniten zur Wiederbelebung der Größe des Islams und der Muslime. Parallel zu der Erstarkung des Irans und seines zunehmenden Einflusses in der Region und auf der Welt, welche gestützt auf die hohen Ziele Imam Khomeinis und der Islamischen Revolution zustande kamen, haben natürlich auch die Drohungen der Feinde zugenommen und sind raffinierter geworden. Die Feinde des Imams und der Revolution haben organisiert die takfiristischen Gruppen in der islamischen Welt in Bewegung gesetzt. Die Takfiristen bringen die Muslime um und stellen durch ihr Vorgehen den Islam in der öffentlichen Meinung als etwas Hässliches hin. Durch Unterstützung dieser Gruppen wollen die Feinde der Islamischen Revolution Irans verhindern, dass sie sich vorstellt, und wollen sie Zweifel an der Barmherzigkeit und Freiheitsliebe des Islams erregen. Die unterdrückten Völker auf der Welt und insbesondere die Muslime müssen gegenüber diesem gefährlichen zionistisch-amerikanischen Komplott wachsam bleiben. Denn die Gruppen, die Muslime aus dem Islam exkommunizieren und umbringen, dienen nur den Interessen des Westens, der USA und des zionistischen Regimes. Die Dinge aber, welche heute die unterdrückten Völker auf der Welt von den Repressalien und der Profitgier und den Einmischungen der Fremden und ebenso vor Diktatur und Ungerechtigkeit retten, sind darin enthalten, was wir über die Islamische Revolution im Denken ihres Gründers, Imam Khomeini, finden.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hamid Ghulam Ali mit dem Titel Vatan, das heißt Heimatland.
Thank you. وطن ای خواهش زیبای بودن، تنین نام تو معنای بودن. همیشه یاد تو در سینه دارم، به روی دید نامت میگذارم. همیشه یاد تو در سینه دارم، به روی دید نامت میگذارم. وطن ای از تباره وطن ای از تباره خاک یاران، صدای خنده سبز بهاران. رایت عشق وطن ای لال باران سبز زارت، به خاک افتاد سر به بیشمارت. رایت عشق وطن ای لال باران سبز زارت، به خاک افتاد سر
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des 15. Chordot. Weiterhin guten Empfang.
Eine Betrachtung der iranischen Geschichte führt uns vor Augen, dass die iranische Bevölkerung oftmals gegen ausländische Vorherrschaft und inländische Diktatur gekämpft hat. Vor Jahren wurde an einem Tag, im iranischen Kalender ist es der 15. Chordot, ein Aufstand der iranischen Bürger gegen die ausländische und inländische Unterdrückung von Schah blutig niedergeschlagen, wobei er die USA im Rücken hatte. Viele Iraner fanden den Märtyrer tot. Deshalb hat Imam Khomeini, der Vater der Islamischen Republik Iran, den 15. Chordot für immer zum nationalen Trauertag erklärt. Als John F. Kennedy von den Demokratischen Partei zu Beginn der 60er Jahre US-Staatspräsident wurde, begannen die Führer im Weißen Haus mit der Stabilisierung ihrer Anwesenheit im Iran. Diese Anwesenheit hatte schon im Zweiten Weltkrieg begonnen, stieß aber laufend auf die Ablehnung der iranischen Bevölkerung. Durch den von England und von den USA gesteuerten Militärputsch am 19. August 1953 wurde die volksfreundliche Regierung durch Dr. Mohammad Mossadegh gestürzt und dem gewaltsamen Pahlavi-Regime erneut zur Macht verholfen. Die Amerikaner dachten mit diesem Militärputsch, den Freiheitsbewegungen der iranischen Nation ein für alle Mal ein Ende gesetzt zu haben. Daher dehnten sie ihre Präsenz im Iran in den verschiedenen Bereichen, von politischen bis zum wirtschaftlichen und militärischen, aus. Zu Beginn der 60er Jahre wuchs die Zahl der Militärberater und der US-Unternehmen im Iran zusehends, was die Besorgnis der Bevölkerung erregte. Zur Festigung ihrer Position im Iran halste die Regierung von John F. Kennedy der Bevölkerung einen sogenannten Reformwirtschaftsplan auf, der aber darauf abzielte, die Wirtschaftsstruktur zu verändern und aus dem Iran einen großen Absatzmarkt für die westlichen Erzeugnisse zu machen. Da dieser Plan schwere Folgen für das Land haben würde, wurde heimlich im Parlament darüber abgestimmt. Dabei wurden die Abgeordneten jedoch nicht darüber informiert, was genau in diesem Plan geschrieben stand. Gleichzeitig arbeiteten auch die zionistischen Kreise, unterstützt von den USA, an einer Verstärkung ihrer Gewalttat im Iran. Imam Khomeini war die erste politische und religiöse Persönlichkeit im Iran, die ihre Stimme zum Protest erhob. Er erkannte, welche schädlichen Folgen die Reformen, die die USA im Iran durchführen wollten, für die wirtschaftlichen Strukturen und besonders für die Landwirtschaft Irans hat. Imam Khomeini gab eine entsprechende Erklärung heraus und in einer Ansprache beschrieb er den imperialistischen Charakter der US-Reformen. Zu Beginn 1963 protestierte er öffentlich gegen die Einmischung der USA, des zionistischen Regimes und gegen die Pahlavi-Diktatur. Seine wichtigste Ansprache war die vom 3. Juni 1963. Sie wurde berühmt. Im Folge dieser Ansprache erhoben sich die Menschen in verschiedenen Städten Irans zum Protest gegen die Diktatur im Inland und die Vorherrschaft durch Fremdmächte.
Mittelpunkt der enthüllenden Botschaften und Ansprachen Imam Khomeinis standen drei Themen: der Protest gegen das diktatorische Regime im Inland, die Vorherrschaft der USA und die ernsthafte Gefahr, die vom zionistischen Regime für die islamische Welt ausging. Der US-Autor James Bill meint in seinem Buch Adler und Löwe, in dem es um die iranisch-amerikanischen Beziehungen geht, über den Aufstand vom 15. Khordad, dass dieser die Wende in der zeitgenössischen Geschichte Irans brachte. Es schreibt: Diese Wende geschah durch Lenkung Imam Khomeinis und auf diese Weise wurden wieder die Grundlagen für den Kampf der iranischen Bevölkerung gegen die Diktatur im Inland und gegen die USA geschaffen. Als die Proteste der Bevölkerung eskalierten, dachte das diktatorische Regime, welches von den USA Unterstützung erhielt, durch Festnahme Imam Khomeinis die Freiheitsbewegung der iranischen Bürger zerschlagen zu können. Deshalb inhaftierten die Sicherheitsbeamten des Schachs Imam Khomeini. Die Inhaftierung Imam Khomeinis zog Proteste der iranischen Bürger in den großen Städten nach sich, insbesondere in Teheran. Die Demonstrationen in Teheran am 15. Khordad 1342, 1963 wurden von den Sicherheitsagenten des Schah-Regimes blutig niedergeschlagen und viele fanden den Märtyrertod. Kurz darauf sah sich das Regime gezwungen, Imam Khomeini wieder freizulassen. Es glaubte, durch das Massaker an der Bevölkerung den Aufstand gegen Diktatur und Imperialismus niedergeschlagen zu haben. Aber der Kampf der Iraner gegen den Schah und die Vorherrschaft der USA sowie den Einfluss des zionistischen Regimes im Iran wurde fortgesetzt, bis schließlich im Februar 1979 die Islamische Revolution siegte. Der Sieg der Revolution hatte der Anwesenheit der USA im Iran ein Ende bereitet und das Schah-Regime war gestürzt worden. Aber in den drei Jahrzehnten nach der Revolution versuchten die USA, die iranische Nation auf allen möglichen Wegen zu bekämpfen. Zu Beginn der 60er Jahre hatte die Kennedy-Regierung dem Iran Wirtschaftspläne aufgezwungen, die nur scheinbare Formen waren, aber dazu dienten, die iranische Wirtschaftsstruktur zu zerstören. Washington hat später nach dem Sieg der Revolution auch wieder versucht, den Iran rückständig zu halten, und zwar durch Wirtschaftsboykotts. Aber Iran ist dank seiner starken Führung zu genauer Kenntnis über die US-Strategien gelangt und wird sich niemals den unsachlichen Forderungen der Führer im Weißen Haus beugen. Der 15. Chordot ist in diesem Zusammenhang ein deutliches Zeugnis aus der Geschichte des Kampfes der iranischen Bevölkerung gegen die Fremdbeherrschung.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Musik.